ARD Sounds.
Wann wart ihr zum letzten Mal richtig wütend? Oder seid ihr so Leute, die zur Spezies "Ich bin nie wütend" gehören? Ich war jahrelang in dem Club, ich war nie wütend, bis zu meinem 35. Lebensjahr. Dann hat sich alles geändert. Wie ist es bei dir, Nike?
Ich war wirklich erst heute Morgen richtig wütend.
Ach so.
Ja.
Hat das was mit unserer Aufnahme zu tun?
Indirekt. Ich habe eine längere Anfahrt und ich muss erstmal im Auto zu so einem ländlichen Parkplatz fahren, S-Bahn, pipapo. Egal. Auf jeden Fall habe ich dann mein Auto geparkt und dann bin ich zu dem Parkautomaten. Und dann hat er nicht funktioniert. Und die Zeit rannte so, ne? Und ich wusste so, scheiße, die S-Bahn fährt bald. Dann bin ich zu dem anderen Automaten und dann war da so eine Erklärung drauf, wie man das jetzt macht. Und dann war das so bescheuert erklärt, wie das geht, dass ich nicht kapiert habe, wie das geht. Ich hatte natürlich auch noch meinen Geldbeutel zu Hause vergessen. Das heißt, ich hatte nur mein Handy und da meine Kreditkarte drauf, EC-Karte und so weiter. Du kannst dir vorstellen, ich bin da irgendwie dreimal im Kreis gerannt.
Hast du laut und gesprochen mit dir selbst?
Ich glaube ja. Ich bin dann einfach, irgendwann musste ich auch zur S-Bahn rennen, aber ich hab's dann ganz am Ende geschafft, weil ich einfach irgendwas ganz anderes gemacht habe, als der Parkautomat mir gesagt hat. Und dann habe ich es hingekriegt.
Also du hast trotzdem noch ein Ticket bekommen?
Ja,
das
I did it.
Chapeau. Und du bist auch vollkommen shanty-mäßig heute hier eingelaufen. Ich hätte es nicht vermutet, dass du schon einen kleinen Wutausbruch hinter dir hattest.
Ja, wenn man es rauslässt, dann ist es auch gut.
Also es geht um Wut, es geht um weibliche Wut in dieser Folge. Und an alle von euch, die Männer sind, die einfach sagen, hey, ich habe mich irgendwie verklickt. Wir freuen uns natürlich über jeden Menschen, der die Lösung hört. Und natürlich, wenn ihr sagt, hey, ich durfte auch nicht wütend sein als Kind, ich durfte auch nicht hier den wütenden Mann machen, bleibt unbedingt dran, weil vielleicht erfahrt ihr auch was über eure eigene Wut hier drin.
Absolut. Und ich möchte gerne hinzufügen, es ist ja auch cool zu verstehen, okay, wie funktioniert denn weibliche Wut und wie kann ich zum Beispiel auch meine Partnerin oder meine Schwester unterstützen, ihre Wut auszudrücken.
Wir klären heute, warum Frauen ihre Wut oft nicht spüren, was bei der Unterdrückung von Gefühlen passiert und wie wir lernen können, der Wut Raum zu geben. Und das machen wir gemeinsam mit Julia, die uns von ihrer, ich nenne es mal, Wutwerdung erzählt.
In dem Moment lasse ich das einfach über mich rollen. Ich habe da auch gar keine Kontrolle mehr gehabt. Ich dachte, okay, Körper, mach jetzt, was du willst.
Julia, 26, die kommt aus Dresden, lebt seit ein paar Jahren in Innsbruck und studiert dort. Die ist am Dresdner Stadtrand in einem Mehrfamilienhaus mit Garten zusammen mit ihrer Zwillingsschwester aufgewachsen. Es war alles recht nett und familiär, aber mit Wut kennt sie sich trotzdem schon seit ihrer Kindheit aus. Und das hat vor allem mit der Beziehungsdynamik ihrer Eltern zu tun. Sie beschreibt es so.
Beiden hatten da einen sehr anderen Zugang zu Konflikten. Weißt, bei meinem Vater wurden Konflikte immer unter den Tisch gekehrt. Meine Mutter ist eher so eine, die doch sehr auch provokant sein kann, aber keine Angst eigentlich davor hat, in den Konflikt zu gehen.
Also zwei ganz unterschiedliche Konflikttypen, beziehungsweise der Vater wollte eigentlich gar keinen Konflikt, also so einen Konfliktvermeider.
Natürlich, je mehr mein Vater aus dem Weg gegangen ist, desto mehr ist meine Mutter auf ihn zugegangen. Und das endete dann oft so, dass mein Vater das geschluckt hat, bis es dann zu viel wurde. Und dann so cholerische Anfälle hatte. Meine Mutter hat es Cholerik genannt. Es waren einfach Wutausbrüche, die aus dem Nichts kamen, weil dann ein kleiner Tropfen das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und es war natürlich unglaublich scary für mich und meine Schwester, weil wir nicht wussten, warum genau jetzt und wo hat sich die Wut angestaut, dass das jetzt in so einer Inbrunst rauskommt.
Darf ich analysieren? Mhm. Darf ich einen Vorschlag machen? Also erstmal so Sticheleien. Es staut sich an, der Vater schweigt ganz lange und dann flippt er. Und das scheint dann schon so richtig lautstark gewesen zu sein. Also ich würde immer sagen, lautes Schweigen ist genauso schlimm. Aber wenn Eltern sich so richtig anschreien und angehen, das ist sehr ungut, ne?
Ja, erstmal das, was Julia zu Hause in ihrer Kindheit erlebt hat, das kommt relativ häufig vor, leider. Also da verteilen sich die Rollen zwischen den Eltern dann so in den einen Teil, der sehr viel fühlt, emotional ist und auch mal sagt, was Sache ist, vielleicht auch manchmal zu kampfeslustig ist, ne, so Stichwort Stichelei. und den anderen Teil, der eher zurückhaltend ist, mit Rückzug und Schweigen reagiert und dann irgendwann explodiert.
Ja, und davon sind dann Julia und ihre Schwester so unfreiwillig Zuschauerinnen geworden, was ihnen Angst gemacht hat. Aber das haben wir auch schon in der Lösung ein paar Mal gehabt. Es geht nicht nur um die direkte Wirkung auf die Kinder.
Ja, sowohl dieser Aggression indirekt mit ausgesetzt zu sein, ist nicht gut. Aber es ist auch nicht gerade ideal für die Entwicklung der Konfliktkompetenz der Kinder. Ja, also wenn Wutausbrüche von einem Elternteil, wie jetzt bei Julias Vater, dann so heftig und eventuell, beziehungsweise sie beschreibt es ja auch als scary, also beängstigend ausfallen, dann ziehen sich andere Familienmitglieder, oft eben die Kinder, aus Überforderung zurück oder sie rutschen in Rollen, die eigentlich nicht ihre sein sollten.
Das ist bei Julia auch passiert.
Meine Eltern waren mal kurz vorm Breakup. Irgendwann habe ich dann die Rolle der Vermittlerin angenommen. Die Rolle der Person, die eigentlich zu Hause Harmonie schaffen möchte. Und dann war keine Platz mehr für meine eigene Wut. Ich habe die mir auch nicht erlaubt mehr, weil für mich das größte Anti-Beispiel in dem Sinne vielleicht meine Eltern waren. Ja, und dann würde ich sagen, mit 12 Jahren habe ich aufgehört, diese Wut zu empfinden. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie rum das war, aber ich hatte auf jeden Fall, bin dann in so essgestörtes Verhalten gerutscht.
Ja, dann macht Julia wirklich so einen Zusammenhang von, mein Gefühl ist verschwunden, aber es hat sich dann was anderes daraus entwickelt.
Genau. Gefühle, die nicht gefühlt werden können, die müssen irgendwie anders bewältigt werden. Und bei Julia war dieser Weg des Umgangs, also man könnte auch sagen, das Ventil, dann die Essstörung. Der andauernde Hunger, also Julia hatte eine Anorexie, eine Magersucht. Das führt dazu, dass man ganz viel gedanklich um Essen bzw. Nicht-Essen kreist und das auf eine Art dann die eigenen Gefühle überlagern kann, also davon ablenken kann. Ich muss aber auch wirklich sagen, ich finde es ziemlich beeindruckend, wie Julia das für sich rückblickend schon herausgefunden hat.
Ja, die hat da schon sehr viel Analysearbeit geleistet. Bei ihr war es so, sie hat eben dieses essgestörte Verhalten, was sich in der Pubertät entwickelt. Und dann kommt noch was weiteres hinzu. Sie spricht in der Schule, aber zu Hause mit ihren Eltern nicht mehr. Und sie sagt, es ist keine aktive Entscheidung gewesen, sondern sie ordnet das auch eben ein als Selbstbestimmung im Chaos. Also ähnlich wie die Essstörung, nicht sprechen. Hast du sowas schon mal gehört?
Für mich klingt das wie ein Zeichen von echt krasser Überforderung und Hilflosigkeit. Ja, also zu Hause gar nicht mehr zu sprechen, ist ja auch eine Ansage mit Symbolkraft. Und manchmal drücken Kinder genau das aus, was die Eltern nicht gebacken bekommen. Das nennt man dann Symptomträger in der Psychotherapie. Dementsprechend nicht das psychisch erkrankte oder vielleicht rebellierende Kind ist dann das eigentliche Problem, sondern das ganze Familiensystem dahinter ist sozusagen gestört oder aus der Balance. Und bei Julia merkt man ja schon, die Eltern haben ein dickes Kommunikationsproblem. Also sie können nicht ordentlich miteinander sprechen, Konflikte lösen und so weiter. Ja, und eine Hypothese, die könnte ich jetzt halt aufstellen, ist, dass Julia genau das unbewusst mit ihrem Nichtsprechen zu Hause ausgedrückt hat.
Nach dem Abi wechselt Julia den Wohnort und mit einer Distanz zum Elternhaus wird's auch besser. Irgendwie lässt sie da die negativen Gefühle zu Hause. Sie ist zwar immer noch untergewichtig und sie ist viel beschäftigt mit dem Studium, aber es läuft schon. Dann beginnt die Corona-Pandemie und es zwingt sie, wie viele junge Menschen damals, wieder zurückzuziehen zu den Eltern, als diese Ausgangssperre kommt. Und ja, das weiß man heute, das hat vielen jungen Menschen nicht so gut getan.
Ja, vor allem, wenn man schon mal so diese köstliche Luft der Autonomie geschnuppert hat, dann wieder zu Hause.
Die köstliche Luft der Autonomie.
Ja, zu Hause wieder einzuziehen. Das ist schon verständlich, dass es nicht einfach war für Julia.
Und dann sind diese ganzen schlechten Gefühle wieder da. Und Julia hat es bei uns beschrieben wie so eine Art Starre. Und das haben wir auch schon mal in der Lösung gesagt, dieses Übertreten der Türschwelle bei den Eltern, wenn man wieder so nach Hause kommt, schon ausgezogen war. Viele beamt es emotional wieder in ihre alte Rolle zurück.
Ja, und Julia scheint wieder in ihr altes Muster zu fallen, also dieses Stillsein und Schweigen, um irgendwie klarzukommen, weil das ist ja wichtig, es ist ja in dem Moment ein Schutz für sie. Ja, weil ihre Familie und auch sie noch nicht wissen, wie gesunde Kommunikation von jetzt zum Beispiel Grenzen, Gefühlen und Bedürfnissen funktionieren kann. Und demzufolge, also man könnte auch sagen, Julia richtet dann ihre Verzweiflung, ihre ganze aufgestaute Wut gegen sich selbst und fällt in so eine Art Freeze-Modus.
Lass uns das mal anschauen, Nike. Wut und Grenzen. Habe ich auch super spät erst verstanden, dass das zusammengehört. Wofür ist Wut eigentlich gut?
Ja, Wut ist ja oft immer noch ziemlich negativ konnotiert. Ne? Also an was denkt man da so? An randalierende Baseball-Schlager?
Es braucht mehr wütende Schlager. Das wäre doch mal eine neue Idee, oder?
Das wäre ein neues Genre. Das wäre auf jeden Fall spannend. Es haben schon früh einige Psychoanalytiker und Analytikerinnen herausgearbeitet, dass in der Wut eine ganz besondere Kraft und Energie steckt. Also sie haben dann von Aggression gesprochen. Und diese Wut ist nicht primär schlecht. Es geht vielmehr darum, dass man lernt, sie konstruktiv zu nutzen. Weil sie zeigt ja an, hey, hier stimmt was nicht. Da wird meine Grenze nicht gewahrt.
Das finde ich so wichtig, wenn ihr Probleme mit Wut habt, wirklich immer den Fokus drauf legen, war gerade eine Grenze da, die übertreten worden ist, wo einfach jemand drüber gelatscht ist, ob die Person das jetzt böse gemeint hat oder nicht. Es geht ja nur darum, dass es für dich eine Grenzverletzung ist. So, zurück zu Julia, die überwindet dieses starre Gefühl und zwar mit Hilfe von einer Psychotherapie. Das Schlimmste ist überwunden, sie macht einen Neustart. Sie zieht wieder aus, als das wieder möglich ist nach der Pandemie und beginnt ein Studium in Innsbruck. Dort lernt sie bald eine gute Freundin kennen, Natalie, die wird später noch wichtig. Sie macht viele Outdoor-Aktivitäten, sie geht in die Berge und sie fühlt sich in Innsbruck wohl. Also es läuft gerade, sie macht auch weiter Therapie. Dann kommt so ein Termin, wie man ihn halt hat, wo sie nach Hause muss ins Bürgeramt. Kennen wir alle, Bürokratie, wir müssen was regeln und es ist nervenaufreibend irgendwie. Ihr Vater begleitet sie zum Bürgeramt und vor Ort stellt Julia fest, mir fehlt ein Dokument.
Es scheidet auf jeden Fall einer Kleinigkeit. Mir wird erklärt, nee, das geht so nicht, sie müssen nochmal kommen und da ist kein Kompromiss von der Bürgeramtsseite aus. Und ich flehe noch mal kurz, aber es wird nicht drauf eingegangen. Und dann gehe ich raus aus dem Gebäude. Mein Vater fragt mich, und, wie ist es gelaufen? Und ich sag ihm eigentlich gar nichts, weil ich fange an zu weinen. Weil ich so wütend und verzweifelt bin. Was in mir hochkommt, ist einfach ein unglaubliches Gefühl von Ungerechtigkeit und geschafft sein. Mein Bauch spannt sich an, meine Brust wird warm, mein Kopf wird warm. Und diese Tränen ist wie so eine Lüftung. Es kommt nirgendwo anders raus. Es kommt ja nicht aus meinem Mund als Worte raus, sondern es kommt dann einfach wie eine Kühlung mit Tränen raus.
Weinen auch hier, typisches Anzeichen für Wut.
Ja, das kennen viele weiblich sozialisierte Personen, würde ich sagen. Die sind eigentlich wütend, aber dann treibt es ihnen vor Verzweiflung die Tränen in die Augen. Also da spielt Sozialisierung eine Rolle. Frauen weinen eher aus Wut und Männer reagieren, wenn sie traurig sind, eher wütend, weil das die Emotionen sind, die laut Gesellschaft besser zum jeweiligen Geschlecht passen. Also wenn Jungs sich auf dem Schulhof beschimpfen oder raufen, heißt es, ja, das sind doch Jungs, das machen die halt so. Bei Mädchen hingegen werden entsetzt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen nach dem Motto, also das geht doch nicht.
Also Wut und Tränen, Wut und Trauer, oft zwei Seiten einer Medaille. Was vielen Menschen hilft, auch Julia, vielleicht seid ihr auch Leute, die sagen, boah, ich muss erstmal eine Runde laufen, dann geht es mir emotional besser. Das ist auch für sie ein Ventil. Also sie hat immer schon viel Sport gemacht, auch um vieles rauszulassen, wie sie uns erzählt hat. Und jetzt kommt sie aber in die blöde Situation, dass sie wegen einer Verletzung keinen Sport mehr machen kann. Das Ventil ist quasi weg. Und dann kommt es zu einer weiteren Begebenheit, wo Julia heute rückblickend sagt, das war der Schlüsselmoment meiner Wut. Und auch das fängt relativ harmlos an. Sie ist bei einem Freund zu Besuch, bei Thomas. Das ist voll der Werkli-Typ und der hilft ihr freundlicherweise, ihren Fahrradplatten zu reparieren.
Thomas ist einer, der ist generell eher ein bisschen pessimistisch eingestellt, eher ein bisschen skeptisch, was andere Menschen angeht, beschwert sich gerne. Das ist so sein Ventil.
Klingt nach mir. Was regt Thomas diesmal auf?
Der ist sehr frustriert, was die Uni angeht, weil er es unglaublich verschult findet. Ich stelle mich da gerade irgendwie zur Verfügung und höre dazu und Ich bin da in dem Sinne auch empathisch, weil ich verstehen kann, dass jemandem etwas schwer fällt. Was ich jetzt aber auspillig finde, ist, dass es immer um die anderen geht, dass die anderen Schuld haben und dass da gar keine Verantwortung übernommen wird. Also ich komme mit so einer Energie nach Hause, die ich normalerweise genutzt habe, um jetzt Sport zu machen. Ich rufe meine Schwester an und sage, ich spüre so viel und ich weiß aber nicht, was es ist. Mir geht's schlecht. Und sie fragt mich, was hast du jetzt gemacht? Woher kommst du? Und ich erzähle ihr von der Situation mit Thomas. Und dann sagt sie, ja, was spürst du denn jetzt? Und ich fange in dem Moment an zu weinen und sage, ich spüre Wut. Was darauf folgt, ist so eine Stunde bis eineinhalb Stunden weinen, und zwar in so einem, also wie ein Weinanfall. In dem Moment lasse ich das einfach über mich rollen. Ich habe da auch gar keine Kontrolle mehr gehabt. Ich habe gedacht, okay, Körper, mach jetzt, was du willst.
Krass. Das ist wohl das erste Mal, dass Julia ganz klar spürt, das sind auch Tränen dabei, aber es ist Wut.
Kurz, aber das ist mir wichtig. Ich finde es einen richtig erleichternden Moment, da Julia zuzuhören. Das kommt richtig bei mir an. Ja, also endlich scheint da so die Kontrolle, die Julia über ihre Gefühle lange ausgeübt hat, so ein bisschen abgegeben werden. Stichwort Sport und Hungern.
Mhm. Und sie ist da wirklich ein Jahrzehnt früher dran, als es bei mir beispielsweise der Fall war. Ich habe einen Bademantel damals geworfen. Da haben wir auch mal eine Folge dazu gemacht übrigens. Da wurde uns vorgeworfen, dass wir mit zu viel Gegenständen werfen. Das ist natürlich auch nicht gut, weil das ist auch Gewalt. Ja, das ist ja Gewalt.
Thema konstruktiv, destruktiv. Ja, Wut kann dann, wenn man so lange dieses Gefühl nicht gespürt hat, auch erstmal überfordern. Und wenn man so wie du, Phoebe, Wut als erwachsene Person zum allerersten Mal spürt, dann kann es auch mal übers Ziel hinausschießen.
Was bei Julia auch ganz klar wird, finde ich, sind diese verschiedenen Facetten der Wut. Also bei ihr sind es ja auch ganz viele verschiedene Tränen und wirklich so ein Zusammenbrechen. Also ich habe dann damals angefangen mit Atem und Zähltechniken und zu gucken, okay, kann ich es wegatmen, kann ich abwarten, bis es verraucht. Bei mir sind ja dann immer die Tränen gekommen. Also dass man so ein bisschen so ein Blatt Papier kriegt zwischen die Wut und das, was man dann damit macht. Und jetzt ist natürlich die Frage, also sie hat ja auch Therapie gemacht, aber steht natürlich trotzdem jetzt vor dem Problem, ich spüre meine Wut und da weine ich erstmal anderthalb Stunden. Oder wenn ich anfange, mit bloßen Händen ein Stuhlbein abzubrechen, ja, was mache ich, dass das anders wird?
Hast du das geschafft, Phoebe?
Natürlich, klar.
Wow, ja, und das ist dann eine Affektüberflutung, ja?
Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen möchte, dass ich schon mal ein Stuhlbein abgebrochen habe. Es war ein morscher Stuhl, okay? Keiner hat ihn vermisst.
Okay, also auf jeden Fall, wenn über Jahre eben so ein Gefühl nicht gefühlt wird, dann kann es erstmal überfluten. Was hilft da? Wahrnehmungsschule, nenne ich das. Also für viele von uns ist es dann hilfreich, erstmal zu lernen, was passiert denn, bevor ich zusammenbreche, beziehungsweise mein innerer Vulkan ausbricht, ja? Und was hilft da? Die körperliche Ebene, weil auf die können wir in der Regel ganz gut zugreifen. Man sollte sich dann fragen, was für Körpersensationen treten in dem Moment auf?
Also, Körpersensationen, das ist ein tolles Wort.
Körperempfindungen. Mhm. Also verspanne ich den Nacken, fange ich an zu schwitzen, ist meine Atmung flach, ne? So diese klassische Brustatmung. Werde ich vielleicht unruhig oder beiße ich schon die Zähne zusammen und werde so ganz schmallippig? Und irgendwann wird man dann da auch geübter.
Also vielleicht muss ich den Raum verlassen. Also bevor ich platze, verlasse ich kurz den Raum, muss ich ein Glas Wasser trinken, weil vielleicht habe ich eigentlich schon die ganze Zeit Durst und mein Grundbedürfnis ist nicht befriedigt.
Genau, das sind jetzt schon kleine Lösungen, die du genannt hast. Bei Julia scheint es jetzt überhaupt das erste Mal richtig Klick gemacht zu haben, mithilfe ihrer Schwester. Ja, gelingt es ihr da erstmalig einen Zugang zu ihrer Wut zu bekommen.
Was ich wirklich schön finde an der Stelle, jetzt beginnt Julias, es ist ja auch anstrengend, ja, die Wutphase in ihrem Leben beginnt, kenne ich sehr, sehr gut und jetzt wird es leider heftig, weil wenn der Kanal einmal geöffnet ist und einmal die Wut gefühlt wird, dann wird mal die Wut der letzten 25 Jahre nachgeholt und das sind bloß Kleinigkeiten und Julia schäumt.
Kleine Dinge haben mich schon sehr, sehr wütend gemacht. Beste Beispiele sind dann Telefonate mit meinen Eltern, die eigentlich davor immer ganz okay verlaufen sind und jetzt war die Wut halt zack, sofort da. Und was gut tut, das habe ich schon ausprobiert, ist tanzen. Und dann mache ich mir den Rage Mix auf Spotify an, kann ich empfehlen, und tanze diese Wut im besten Sinne aus, klopfe. Ich klopfe damals wie verrückt in meinen Kissen. Ich boxe in meinen Kissen. Ich strecke ganz, ganz stark meine Mittelfinger in den Raum rein, schreie ohne Laut und agiere mich so aus. Eine Stunde vielleicht.
Wow, okay. Ist im Gegensatz zu sinnlos Sachen kaputt machen auf jeden Fall besser, würde ich sagen, oder? Also tanzen, auch wieder diese Bewegung, ist eigentlich schon ganz smart, mal so anzufangen, sich zu regulieren. Wenn jetzt Menschen in so einer Wutphase drin sind, ja, und ich finde, Julia macht das ja eh schon für sich alleine, dass sie nicht anderen den Mittelfinger zeigt, aber wenn Menschen sehr schnell hochkochen oder sagen, ich muss mich jetzt irgendwie ausagieren, was sagt die Forschung, was macht vielleicht noch mehr Sinn?
Also erstmal, wenn Julia das gut tut, ne, was sie da beschrieben hat, dann sollten wir das auf jeden Fall anerkennen und auch so stehen lassen. Die Forschung zeigt ein etwas anderes Bild, eine große Meta-Analyse. Ihr wisst, das ist die Art von Studien, die wollen wir, die haben eine gute Aussagekraft. Aus dem Jahr 2024 von Kierwick und Bushman, die hat ziemlich eindeutig gezeigt, was bei Wut hilft. Und zwar sogenannte Arousal-Decreasing-Aktivitäten, sprich Tätigkeiten, die das körperliche Erregungsniveau, also eigentlich körperliche Anspannung, beruhigen. Ja, und dazu zählt tatsächlich sowas wie Atemübungen, Yoga und so weiter.
Arousal decreasing habe ich noch nie gehört. Das ist aber eben eher das Gegenteil. Also Wut verstärkt Wut auch wieder. Ne? Es gibt ja so Rage Rooms zum Beispiel, wo ich früher auch dachte, das ist eine mega Idee. Du gehst rein in den Raum, zahlst ein bisschen Geld dafür. Also ich habe sowas noch nie gemacht und kannst du dir eben für eine Gebühr einen Baseballschläger ausleihen und Sachen zerstören. Aber man bleibt eigentlich in der Wut, ne?
Ja, da muss man unterscheiden. Ich sage jetzt mal so, mal für sich laut fluchen oder mit dem Fuß aufstampfen, ja, oder jemandem sagen, der übergriffiges Verhalten plant, ja, also da darf man ruhig mal sagen, verpiss dich, ja, das ist gut und auch wirklich gesund und wichtig. Die Sache mit den Rage Rooms, ja, die ist die, Phoebe. Stell dir jetzt mal vor, du bist auf einer, sagen wir mal, 4 von 10 auf einer Wutskala, ja, und du gehst in den Rage Room, packst dir irgendwie deine Schutzbrille auf und zerstörst Dinge mit dem Baseballschläger, schreist rum, schlägst auf Sachen ein und so weiter. Dadurch geht logischerweise deine Herzrate erstmal hoch, ja, du fängst an zu schwitzen, wirst unruhiger und dann kommst du richtig in der Wut an, ja, und damit bist du plötzlich nicht mehr auf einer 4, sondern auf einer 7 von 10 angelangt. Und danach kommst du wieder zur Ruhe, ja, du gehst raus aus dem Rage Room, Brille runter, gibst alles ab, dir geht's besser. Aber nicht, weil du jetzt bei einer 1 von 10 bist auf der Wutskala, sondern weil du dich wieder auf dein Anfangslevel herunterreguliert hast, nämlich die 4 von 10.
Mhm.
Im Grunde bringst du dich in einem Rage Room auf ein höheres Wutlevel künstlich, so dass du dich anschließend erleichtert fühlst, aber nicht, weil die Wut verarbeitet, integriert wurde, sondern weil du dich danach einfach wieder auf dem Anfangslevel einpendelst. Das nennt man dann Endorphin Crash Cycle. Und dann gibt's noch so andere unangenehme Nebeneffekte, die wir eigentlich nicht haben wollen, wie dass dadurch aggressives Verhalten in der Zukunft wahrscheinlicher wird, ja. Und manche waren laut Studien, nachdem sie auf einen Boxsack eingeschlagen haben, danach noch aggressiver als zuvor.
Was ist deiner Erfahrung nach nachhaltig, wirklich mit Wut umzugehen im Sinne von, ich kann meine Wut regulieren?
Ja, sinnvoll ist das Problem da wirklich auch bei der Wurzel zu packen, ja. Also sich dann auch zu fragen, warum bin ich eigentlich wütend? Nicht nur die Wut jetzt irgendwie wegmachen, ne, also indem ich zähle oder den Raum verlasse, sondern wirklich zu schauen, was ist denn hier gerade los? Was war der Auslöser? Und dann in der Folge wirklich konkret an diesem Auslöser was zu verändern. Und das ist auch oft schwieriger. Also jetzt zum Beispiel würde das bedeuten, vielleicht die eigene Partnerschaft zu hinterfragen, da in Konflikt zu gehen oder die eigenen Eltern zu entidealisieren. Und in dem Zusammenhang könnte man auch sagen, ja, vielleicht sind deshalb zum Beispiel auch so Rage Rooms so interessant, ja, und deshalb verkaufen die sich auch so gut, weil das ist im ersten Schritt einfacher, in Anführungsstrichen, als jetzt wirklich mal zum Partner oder zur Partnerin zu gehen und zu sagen, hey, das ist was, was mich wirklich krass stört und das müssen wir ändern.
Das ist ja auch oft gar nicht so leicht, ne? Also, dass ich sage, ich bin in meinem Leben in gewisser Weise auch gefangen, also ich habe meine Verpflichtungen, ich fühle, meine Arbeit ist eigentlich eine Grenzüberschreitung, meine Partnerschaft da ist eine Grenzüberschreitung, weiß ich nicht, wenn ich Kinder habe, die latschen da auch ständig drüber und oft kann ich ja, also ich finde, es braucht eine wahnsinnige Aufmerksamkeit und auch sehr viel Kraft zu gucken, wann knallt es eigentlich immer und wie kann ich diese Mikrosituation eigentlich dauerhaft verändern? Das ist, glaube ich, oft so ein Das ist einfach anstrengend.
Absolut. Und wo viele dann, glaube ich, so mitschwingen können, ist so diese Fantasie, so eine Fluchtfantasie. Ne? Also dann einfach zu sagen, okay, ich ziehe auf eine einsame Hütte in Schweden und da bin ich dann nur mal für mich und ich kann nur das machen, was ich will. Ja. Und da steckt dann schon diese Überforderung drinnen. Und das ist auch harte Arbeit, wenn man das erste Mal anfängt, in seinem Leben Grenzen zu setzen. Ja. Da haben auch andere dann vielleicht erstmal Probleme mit, weil sie es nicht gewohnt sind von dir. Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich, weil die Wut, die braucht es dann einfach irgendwann nicht mehr, weil ja dann ihre Aufgabe erledigt ist. Und hilfreich ist übrigens wie bei den meisten Gefühlen, die eigene Wahrnehmung zu schulen. Also, wie fühlt sich Wut an? Dann, wann werde ich wütend? Also, in welchen Situationen? Und was kann ich an den Auslösern ändern? Beim Wie kann es helfen, sich Frühwarnzeichen aufzuschreiben? Vorhin hatten wir schon so diese körperlichen Frühwarnzeichen, also zu reflektieren, wie man reagiert. Manche werden laut und aggressiv, andere hingegen werden still und ziehen sich zurück. Ja.
Ich glaube auch, also wir haben ja diese körperliche Ebene bei den Frühwarnzeichen und wir haben auch, glaube ich, die psychische, also wenn ich anfange, zum Beispiel wütende Selbstgespräche zu führen.
Ja, zum Beispiel, oder ganz still werden. Ja, so wie der Papa von Julia im ersten Schritt ja erstmal immer wurde. Ja. Dann beim Wann ist es hilfreich, wirklich konkrete Situationen aufzuschreiben, also sich zu merken und dann auch zu gucken, ob es da ein Muster gibt. Und ja, und dann kommen wir auch schon zum Was ändern. Und da hängen ja dann oft noch andere mit drin. Ja, ArbeitskollegInnen, der Partner, die Kinder. Und wenn man dann versucht, Grenzen zu setzen, dann ist Feedback absolut essentiell. Also sich wirklich zu trauen und zu fragen, hey, sag mal, wie kam das gerade an? Weil wir hatten es am Anfang, wenn man das erste Mal wütend ist mit 35, ja, dann kann man auch mal übers Ziel hinausschießen. Und dann ist es wichtig, da mit zum Beispiel den Kindern oder dem Partner, der Partnerin darüber zu sprechen und wirklich zu fragen, hey, konntest du das jetzt gerade gut annehmen? War das irgendwie too much? Oder hast du überhaupt bemerkt, dass ich hier gerade wütend eine Grenze gesetzt habe? Weil manchmal kommen wir uns ganz heftig vor, waren es aber gar nicht. Ja, und dann wundert man sich irgendwie, warum die eigenen Grenzen immer und immer wieder übertreten werden.
Julia, die ist jetzt gerade also auf der Suche nach einem Ventil für ihre neue Wut. Sie beschäftigt sich viel mit dem Thema und sie spricht mit ihrer Therapeutin darüber. Außerdem mit Nathalie, der vorhin erwähnten sehr guten Studienfreundin von ihr. Das ist die einzige neben ihrer Schwester, mit der Julia total offen sprechen kann. Deswegen ist Nathalie auch diejenige, die kapiert, was Julia jetzt braucht.
Und dann schickt mir meine beste Freundin hier in Innsbruck einen Post über Instagram mit einem Link zu einem Wut-Mut-Seminar für Frauen. Ich lese mir kurz durch, worum es da geht. Und für mich passt es wie die Faust aufs Auge. Meine Freundin verspricht mir, mich da sogar hinzufahren mit ihrem Auto.
Sowas würde ich auch mal ganz gern besuchen. So ein Wutseminar, interessant. Das dauert einen Tag, hat Julia uns erzählt. Und sie wird angeleitet von einem Psychologen und Bewegungscoach sowie von einer Heilpraktikerin für Psychotherapie.
Der Tag fängt an mit einem Zitat von Nelson Mandela. Das heißt, Ärger ist wie Gift, das man trinkt und hofft, dass der Feind dran stirbt. Das finde ich schon mal ganz cool als Einleitung, weil das irgendwie offen macht, dass die Wut uns auch schlecht tun kann, wenn wir sie nicht damit umgehen können. Und dann ist dieser ganze Tag ein sehr, sehr dynamischer und guter Mix aus Theorie und Praxis. Es gibt Übungen, die mir sehr im Kopf geblieben sind. Und das ist einmal die Stoppübung. Es ist eine Partnerübung. Und dann legt sich eine Person auf eine Matte. Wir haben uns dann geteilt. Und die andere Person drückt nacheinander auf verschiedene Körperteile. Und die Person, die am Boden liegt, darf dann sagen, stopp, wenn es unangenehm wird, zu viel wird. Das ist für mich ein Aha-Moment in dem Sinne, dass nicht nur, dass ich Stopp sage und diese Grenze wird erhört, sondern auch umgekehrt bin ich so erleichtert, dass die Person, auf dessen Körperteile ich jetzt Druck ausübe, mir Stopp sagt, weil mir das die Sicherheit gibt, dass sie für sich sorgen kann.
Ich finde dieses Nelson Mandela-Zitat ganz hübsch, weil wer mal so richtig wütend war oder oft sehr, sehr wütend ist, der merkt ja auch, dass es super energieraubend und alle anderen haben überhaupt nicht mitbekommen, dass man selber sich gerade fertig macht. Wie findest du so ein Seminar, Nike? Warum gibt es solche Wutseminare speziell für Frauen?
Also ich muss zugeben, ich bin gerade richtig erleichtert. Als jetzt angekündigt wurde, da kommt so ein Wutseminar, bin ich schon hellhörig geworden. Aber ich finde, das hört sich nach einem guten Seminar an und eben nicht nach einem wir zerschmettern Geschirr-Seminar und verkaufen es als Selbstheilung. Genau, und jetzt zur strukturellen Perspektive. Frauen wird in unserer Gesellschaft oft nicht zugestanden, ja, nach wie vor nicht, wütend zu sein. Das gilt nicht als weiblich, sondern irgendwie als hysterisch, also irgendwie Gebärmutter ausgelöst, ja. Und außerdem werden wütende Frauen in Jobs als unprofessionell angesehen, Männer hingegen nicht, ja, die wirken dann durchsetzungsfähig und dominant. Und schwarze Frauen zum Beispiel erst recht nicht, wenn die wütend sind. Ja, also da greifen dann Sexismus und Rassismus ineinander und potenzieren diesen Effekt. Und weil es ihnen, ja, also den Frauen gesellschaftlich so schwer gemacht wird, ihre Wut auszudrücken, richten sie ihre Wut in der Folge eher gegen sich selbst. Oder, und das ist ein recht neues Konzept aus der Traumaforschung, sie geraten in den Bambi-Reflex. Ja, auf Englisch heißt es dann fawning. Sie reagieren dann in so einem Moment, wo ihre Grenze überschritten wird, genau umgekehrt. Sie umschmeicheln, machen sich kleiner, wehrloser, als sie eigentlich sind. Und zwar einfach in der Hoffnung, dass das ihr Gegenüber besänftigt in dem Moment.
Dieses Wutseminar scheint auf jeden Fall die Wahrnehmung eben auch zu schulen mit Übungen. Und Julia hat schon das Gefühl, sie lernt da wichtige Erkenntnisse für sich. Wut darf sein und auch klarzumachen, wütend sein zerstört nicht automatisch Beziehungen.
Also Wut bedeutet, in Beziehung zu gehen, wenn diese Wut von beiden Menschen in einer konstruktiven Weise zusammen behandelt wird. Allein meine Bedürfnisse auszusprechen durch die Wut, das hat mir verholfen, auf einer ganz anderen Weise gesehen und gehört zu werden und auch auf einer ganz anderen Weise Beziehungen zu führen. Dass das alles ein Geben und Nehmen ist, dass ich mich unglaublich verletzlich gezeigt habe in vielen Beziehungen, aber das hat sie umso enger gemacht.
Was sind deine Grundsätze als Therapeutin, Nike, Grenzen zu ziehen und die Wut, ich sag jetzt mal, zu halten?
Grundsätzlich geht es im ersten Schritt darum, Grenzen überhaupt wahrzunehmen. Ja, das klingt so banal, aber damit fängt's an.
Wir sind schon in der Lösung jetzt, möchte ich hier sagen, oder? Wir lösen schon hier
einiges.
Wir
lösen schon ein wenig. Und dann diese Grenzen auch zu priorisieren, was auch wahnsinnig schwerfällt, gerade weiblich sozialisierten Personen. Betroffene neigen dazu, dem äußeren Frieden zuliebe, dann alles hinzunehmen. Und dann sprechen wir wirklich von unglücklichen Beziehungen, fehlender Libido, genereller Unzufriedenheit oder auch psychischen Erkrankungen.
Was bei Julia gut funktioniert hat, wenn man sich nicht gleich traut, Grenzen face-to-face zu kommunizieren, ist Folgendes.
Ich schreibe beiden Eltern eine WhatsApp-Nachricht mit einer Liste meiner Grenzen. Ich möchte gerne, dass es eingehalten wird, wenn ich zu Hause bin und wenn wir miteinander telefonieren. Da habe ich mich unglaublich stark gefühlt in dem Moment. Ich bin nicht mehr die Vermittlerin. Ich bin nicht für deine Bedürfnisse und deine Grenzen da. Das habe ich meinem Vater geschrieben. Meiner Mutter habe ich geschrieben, ein Nein bedeutet Nein. Hake nicht dreimal nach, ob ich jetzt was essen will, ob ich mich richtig angezogen habe, wie bei einem Kind.
Ja, das ist ein echter Versuch der Abgrenzung. Nun hatten wir ja noch Thomas, diesen Freund, der das Fahrrad repariert hat von Julia.
Ich erinnere mich.
Und da war es so, dass die neue Julia versucht hat, ein Gespräch zu führen. Also die hatten auch ein klärendes Gespräch, in das Julia auch hoffnungsvoll reingeht. Aber die merken dann im Moment, passt's nicht. Und die sind im Guten auseinandergegangen.
Ja, und das ist eine mögliche Konsequenz. Ja, wenn man die Wut wahrnimmt, die eigenen Grenzen wahrnimmt und die eigenen Grenzen priorisiert. Und das ist dann in der Folge auch total in Ordnung. Ja, also Menschen verändern sich einfach und dann passt eben nicht mehr alles wie vorher.
Julias Blick auf Wut hat sich vom Anfang ihrer Geschichte bis jetzt einmal komplett gedreht.
Vor 2024 ist Wut für mich was Unkontrollierbares, wovor ich mich ekle, was für mich ein komplettes Anti-Beispiel ist, wie man sein sollte.
Tja, und das ist das Gegenteil von dem, wie sie es heute sieht.
Ich bin stolz darauf, Wut zu empfinden. Ich supporte Wut, sehe Wut als Energie und Kraftquelle.
Wut als Kraftquelle, so wie es Julia nennt, das ist was, was man auch oft hört, ne? Also Wut kann mobilisieren und wer wütend ist, der will auch, dass sich was ändert.
Ja, da hilft uns auch einfach ein kurzer Blick in die Geschichte, ja. Also Phoebe, wenn du jetzt zum Beispiel an das Frauenwahlrecht denkst, ja, das wurde eingeführt aus Wut, ja. Also wütende Frauen haben sich dafür eingesetzt, weil sie ausgeschlossen wurden aus so einem wichtigen Part der Gesellschaft. Und so war es im Grunde mit vielen Dingen in der Geschichte.
Die Wut aufs Patriarchat.
Ja, kennst du die?
Ja, das Patriarchat. Lass uns das noch erwähnen hier, das ist natürlich super wichtig, weibliche Wut. Für die von euch, die vielleicht auch ähnlich alt sind hier, wir sind ja vor der MeToo-Debatte sozialisiert worden. Also ich beispielsweise als Jugendliche in den 90ern, Hochzeit von R. Kelly und P. Diddy, Musikvideos von Leuten, die heute entweder im Gefängnis sitzen oder einfach allgemein, klar ist, das sind Täter. Und Epstein superreiche Männer auf seine Missbrauchspartys eingeladen hat. Zu einer Zeit, wo ich das einfach noch gar nicht überrissen habe. Also MeToo war für mich wirklich ein wichtiger Moment und es gibt natürlich auch weiter in der Geschichte wichtige Momente. Generell haben mir auch sehr andere Frauen geholfen, andere Menschen in meinem Umfeld auch, die mir eine andere Idee von echter Gegenseitigkeit, von Frausein vermittelt haben. Und ich glaube aber, das bleibt einfach ein Struggle. Also auch wenn du denkst, jetzt bist du super emanzipiert, jetzt kannst du deine Wut zeigen, jetzt lebst du in einer 50-50-Partnerschaft. Die Details, das ist nur das, was ich einfach jetzt mit den Jahren merke, die sind nochmal viel komplizierter. Ja, wie umgehen mit weiblicher Wut, Niki, jetzt als Psychotherapeutin?
Ja, in einer Welt, in der Frauen, also heterosexuelle wie lesbische, inter-, non-binär-, trans- und asexuelle Personen allgemein nicht gleichberechtigt sind, ja, da ist nachvollziehbarerweise sehr viel Wut. Und gleichzeitig wird es uns Frauen von klein auf super schwer gemacht, diese Wut zu zeigen. Ja, da vermischen sich sozusagen die individualpsychologischen Faktoren, ne? Damit meine ich so das Upbringing, wie waren die Eltern, wie wir das bei Julia jetzt kennengelernt haben, mit strukturellen Faktoren. Also, was ist hilfreich? Ich zähle jetzt mal so ein bisschen was auf. Erstens, den Frieden mit der eigenen Wut finden, ja. Es ist okay, wütend zu sein. Es gibt Gründe und es ist nachvollziehbar. Dann konstruktive Wege finden, mit ihr umzugehen. Sich mit anderen vernetzen, andere Betroffene finden, die das nachvollziehen können. Über eigene Grenzverletzungen in sicheren Räumen sprechen. Ja, also da sich wirklich Backup zu holen, sich zum Beispiel auch politisch engagieren. Und insgesamt muss man sich, oder besser als Frau, muss man sich immer klar machen, die Wut langfristig zu unterdrücken, ja, die eigenen Grenzen immer wieder zu übergehen oder übergehen zu lassen, dafür zahlt man selbst langfristig einen Preis und man schützt andere. Ich bin gleich fertig, abschließend noch eine Sache, die mir wichtig ist, nicht alles lässt sich wegkonfrontieren, ja, und das ist auch nicht immer angezeigt. Im Falle von konkreten traumatischen Erfahrungen, da ist Klärung oft nicht möglich.
Tja, dann erstmal herzlichen Dank, Julia, für deine Geschichte, dass du die hier erzählt hast. Und euch viel Mut beim Fühlen der Wut, beim Dranbleiben, zu üben, dieses Gefühl nicht wegzudrücken und auch nicht eskalieren zu lassen, sondern eben mit Klarheit Grenzen zu setzen. Danke dir fürs Erklären.
Vielen Dank, liebe Julia, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und vielen Dank euch mal wieder fürs Zuhören.
Es gibt nicht die Lösung.
Aber jeder Schritt zählt.
Die Autorin der Folge ist Carlotta Kramer. Redaktion Friederike Wede. Mitarbeiter der Woche Producer Robin Ault. Oh, das ist eine interessante Folge, und zwar von den Quarks Science Cops. Die möchte ich euch hier empfehlen. Da geht's darum, dass sich sehr viele Menschen für hochsensibel halten, dass sie zu viel fühlen. Angeblich ist jeder und jede fünfte hochsensibel. Und die Quark Science Corps, die checken, ob diese Zahl überhaupt stimmen kann. Und sie schauen sich kritisch Online-Selbsttests an. Dabei finden sie raus, dass vieles, was so rund um die Hochsensibilität behauptet wird, in der Wissenschaft umstritten ist. Und manches auch einfach Unsinn. Hört unbedingt rein. Die Quark Science Corps gibt's in ARD Sounds.